Sie einmal in diese Kabine und Sie hier vorne die erste links.
Ja.
Schuhgrößen hätte ich gerne noch.
38.
Ja.
40.
Ja, die bringe ich Ihnen sofort.
Arbeitshosen und Jacken liegen schon in den Umkleidekabinen bereit, samt zünftiger Herrenunterhosen, auch für die Besuchsdamen. Die Arbeitskluft ist strahlend weiß. Sie ähnelt eher der eines Bäckers, denn der eines Bergmanns.
Jeder Bergmann, jeder Besucher braucht eine Lampe, die ich Ihnen hier gebe, und zusätzlich einen sogenannten Filterselbstretter.
Der Filterselbstretter, erklärt Heinz Fausewe, Betriebsinspektor der Deutschen Solvay Salz GmbH, ist eine Art Atemschutzgerät für den äußerst unwahrscheinlichen Fall eines Brandes unter Tage. Wichtiger ist da schon der Helm, ebenfalls in Weiß. So ausstaffiert geht es nun zum Schacht und tief ins Erdreich hinein.
Von hier aus geht es nach Untertage. Und zwar fahren wir jetzt zum Füllort der 740 Meter Sohle. Die gesamte Fahrt wird etwa anderthalb Minuten dauern. Das Startsignal und gleich geht's los. Deshalb spricht man auch von Seilfahrt.
Mit dem Öffnen der Türen werden die Gesichter der Besucher lang. Die unterirdische Ankunftshalle ist zwar groß und hoch, aber keineswegs strahlend weiß und glitzernd wie prophezeit. Eher eine Höhle aus graubraunem Fels, darüber liegt eine dicke Staubschicht. Ja, es wirkt einfach dreckig.
Sind Sie enttäuscht und Sie denken, wir haben uns verfahren?
Ja.
Stimmt nicht. Wir werden gleich mit Jeeps noch ein ganzes Stück fahren und da ist dann der Salzabbau wirklich und da ist es auch was.
Dennoch ist es hier unter Tage ganz anders als im Kohlebergwerk, erläutert Heinz Fausewe.
Die wesentlichen Unterschiede zwischen Steinkohle und Steinsalz. Die Abbauverfahren kann man nicht miteinander vergleichen. Wir haben hier einen Kammerpfeilerabbau, der bis zu Höhen von 20 Meter reicht. Die Kohle, die bewegt sich in Flözen zwischen 60 Zentimeter und 4 Meter Mächtigkeit. In der Kohle muss grundsätzlich ausgebaut werden mit richtig stabilem Ausbau. Wir brauchen hier lediglich Ankern.
Und es besteht keine Explosionsgefahr. Deshalb können Jeeps und sogar große LKW im Salzbergwerk herumfahren. Mit einem Affenzahn, so scheint es, rasen wir durch endlose dunkle Gänge. Immer wieder stoßen von rechts und links neue Höhlenstraßen auf die Hauptstrecke.
Ja, auch hier gilt die Straßenverkehrsordnung, wobei die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 35 Kilometer pro Stunde festgelegt ist.
Kaum zu glauben, der Wind pfeift uns um die Ohren wie bei 100 Stundenkilometern im Cabrio. Die Haare flattern unter dem Helm. Schuld ist aber nicht nur der Fahrtwind.
Wir haben unter Tage einen Lüfter stehen, der pro Minute 13.000 Kubikmeter Luft durch einen der beiden Schächte nach Übertage bläst. Dadurch entsteht ein Unterdruck, sodass frische Luft, frische Wetter in dem anderen Schacht nachströmt.
Insgesamt gibt es zwei Schächte. Durch einen werden Arbeiter und Material hoch und runter transportiert, der andere fördert das Salz nach oben. 7.000 Tonnen pro Tag.
Lassen wir uns einfach mal eine Hochrechnung machen. 80 Millionen Bundesbürger brauchen pro Tag 8 Gramm Salz. Das sind also dann 640 Millionen Gramm Salz oder 640.000 Kilogramm oder noch einfacher 640 Tonnen. Das heißt, etwa ein Zehntel unserer Tagesförderung könnte die ganze Bundesrepublik Deutschland mit Speisesalz versorgen.
Das hier abgebaute Siedesalz wird nicht nur als Speisesalz verwendet, sondern auch als Streusalz für den Winter und als Industriesalz, zum Beispiel für die Enthärtung von Wasser und zur Veredelung von Textilien. Es geht immer weiter unter Tage. Plötzlich biegen wir rechts ab. Wir sind mitten in einer riesigen unterirdischen Halle, so groß wie ein Eisstadion. Die Werkstatt. Der Fahrsteiger der Kfz-Abteilung, Hans-Gerd Wienen, hantiert mit einem überdimensionalen Schraubenschlüssel, so lang wie sein Arm. Er baut gerade einen sogenannten Kirona-Truck zusammen, einen 50-Tonner mit 355 PS. Der Containerlastwagen soll das abgebaute Salz unter Tage befördern.
Zum Transport wird das Fahrzeug komplett auseinandergenommen. Fahrerhaus, Motor, Getriebe, Achsen, alles raus. Rahmen auseinandergebrannt und dann wird das unten wieder zusammengeschweißt und montiert. Da dauert ungefähr 4 Wochen.
Endlos lang scheinen die Gänge. Hoch und runter holpert der Jeep durch das unterirdische Labyrinth.
Das hängt damit zusammen, dass die ganze Lagerstätte im Laufe der 200 Millionen Jahre, die sie schon besteht, natürlich auch Bewegungen mitgemacht hat. Und wir fahren also dem optimalen Teil des Lagers nach. Wir bauen aus einem insgesamt 200 Meter mächtigen Salzlager nur eine Scheibe von 20 Meter Mächtigkeit heraus. Und da versuchen wir natürlich das Salz zu finden, was qualitativ am besten ist. Und deshalb müssen wir der Lagerstätte folgen.
Das gesamte Abbaugebiet ist riesig, schildert Heinz Fausewee. Über 88 Quadratkilometer erstreckt sich das Salzlager unterhalb des Niederrheins. Davon ist bisher allerdings erst die Hälfte abgebaut worden, obwohl hier schon seit 75 Jahren Salz gefördert wird. Das unterirdische Straßennetz umfasst mittlerweile 30 Kilometer. Bis man zur heutigen Abbaustelle kommt, müssen unter Tage erst einmal 8 Kilometer zurückgelegt werden. Plötzlich hören wir einen ohrenbetäubenden Lärm aus dem Nichts. Es wird hell, immer heller, plötzlich nebelig. Salzstaub umgibt uns. Alles, was wir sehen, ist weiß, strahlend weiß. Überall, oben, unten, an den Wänden glitzert das Salz im Scheinwerferlicht. Auf den Wänden liegt eine dünne Salzstaubschicht, wie Puderzucker oder Pulverschnee in einer Winterlandschaft.
Mich erinnert das an ein altes Märchen, das von der Schneekönigin, und zwar an dem Palast. Das glitzert auch alles so, ist alles so weiß. Es ist nur nicht ganz so kalt, wie es da in dem Märchen war.
Ganz im Gegenteil, es ist sogar heiß. 30 Grad sind hier unten. Wir befinden uns mittlerweile 800 Meter tief unter der Erdoberfläche. Der Fahrer des Marietta Miners, dieser Streckenvortriebsmaschine, arbeitet in kurzen Hosen und im T-Shirt. Riesige, rotierende Schneidemesser einer gästezimmergroßen Maschine graben sich unter seiner Führung in die Salzwand. Pro Etappe wird eine 7 Meter breite und 3 Meter hohe Schneise geschliffen. Pro Tag legt er eine Strecke von 100 Metern frei. Dort, wo die Schneidemesser ihr Werk beenden, entsteht ein bildhübsches Rosettenmuster auf der Salzwand. Eine kunstvolle Industriekulisse unter Tage. Hinter sich zieht die Streckenvortriebsmaschine ein Förderband. Das führt die gesamte Strecke zurück zum Schacht. 8 Kilometer durch dunkle Gänge, 4000 Tonnen Salz pro Tag werden transportiert. Ein paar Seitenstraßen weiter bereitet der Maschinenführer Jörg Hackstein eine Sprengung vor. Mit einem spitzen, dolchartigen Bohrer stößt er in die Salzwand.
So, also jetzt nach einem bestimmten Bohrschema bohre ich dieses Ort ab. Diese Löcher werden nachher mit Sprengstoff besetzt und erhalten alle Zündstufen. Ja, und dann wird am Ende der Schicht, wird das über eine zentrale Zündstelle, wird dieses Ort dann abgesprengt.
An einer anderen Stelle ist die Sprengung schon erfolgt. Die Salzklumpen werden nun abtransportiert.
Also wir stehen jetzt vor einer vollen Brechergrube und Sie sehen, wie das Salz dort gleichmäßig in den Brecher hineingezogen wird. Und diese einen halben Kubikmeter großen Salzstücke werden alle so klein gebrochen, dass es also dann Brocken in einer Größenordnung von kleiner als 10 cm haben. Und die können dann über eine Bandanlage bis zum Schacht gefördert werden.
Oder sie werden per Kirona-Trag abgeholt und ebenfalls zum Schacht gebracht. Wir rasen auch zurück zum Schacht. Immer dem Transportband folgend, links ist plötzlich wieder eine gigantische Halle. Darin stauen sich Jeeps und LKW. Eine Wasch-, besser gesagt eine Pustanlage. Der feine Salzstaub, der sich auf die Fahrzeuge, Kontakte und Ventile legt, muss ab und zu wieder per Druckluft sauber gepustet werden. Auch eine Tankstelle passieren wir. Dann sind wir wieder am Schacht. Die Lippen salzig, die Haare stumpf und verklebt, klettern wir vom Jeep herunter und steigen in den Aufzug ein. Nahezu sprachlos vor Faszination und Impression.
Ich war richtig ein bisschen aufgeregt, weil es so schön war. Also ich war am meisten beeindruckt von der Größe. Es ist wirklich riesig groß, so wie ich es mir nicht vorgestellt hätte. Und dort, wo das Salz direkt abgebaut wird, dort ist es wirklich weiß und ganz rein und es schmeckt auch gut. Ich habe ab und zu mal dran geleckt und es schmeckt super.